Haushaltssperre jetzt und Etat 24. Wie löst die Ampel das Finanzproblem? Orientierung nach Europa. 10 Jahre nach den Maidan-Protesten sagt Boris Pistorius weitere Hilfe zu. Mehr Deutlichkeit, mehr Klarheit. Die Innenministerin fordert Bekenntnis gegen Antisemitismus auf der Islamkonferenz. Darüber reden wir um 23 Uhr in Phoenix City.
Ich begrüße Sie sehr herzlich aus Thüringens Landeshauptstadt Erfurt von der wunderschönen Krämerbrücke. Wir treffen heute den Ministerpräsidenten des Landes, Bodo Ramelow, der seit ca. 10 Jahren hier im Freistaat Thüringen regiert. Es sind für ihn, für das Bundesland und für ganz Deutschland besondere Zeiten und herausfordernde Zeiten. Es gibt Krisen und Krieg in Europa und die Politik und Gesellschaft sind herausgefordert. Herr Ministerpräsident, herzlich willkommen bei Phoenix. Wir sind hier in der Landeshauptstadt Erfurt. Wir sind hier im alten jüdischen Viertel, was erst vor kurzem zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde. Was macht diesen Ort so besonders?
Erstmal freut es mich, nach 20 harten Arbeitsjahren, die damit sich auseinandergesetzt haben, dieses Ziel zu erreichen. UNESCO-Weltkulturerbe für das jüdische Leben in Erfurt. Hier haben wir die älteste Synagoge Westeuropas. Wir haben um die Ecke die Mikwe, die bei Ausgrabungsarbeiten gefunden wurde. Wir haben den Goldschatz mit dem wunderbaren Hochzeitsring, der ebenfalls bei Bauarbeiten hier gefunden wurde. Und dieser Goldschatz ist ja Ausdruck von zweierlei. Einmal des jüdischen Lebens in dieser Stadt und andererseits der Angst der Menschen vor den Nachbarn, die sie totschlagen wollten und dann ja auch totgeschlagen haben. Denn das Versteck geht ja einher, dass die Eigentümer ihr Eigentum schützen wollten und dass wir damit den ersten Beleg eines großen Pogroms haben und diese Auseinandersetzung in beide Richtungen, dass wir sagen, einerseits prägt das jüdische Leben diese Stadt über mehrere Etappen und mehrere schlimme Unterbrechungen und auch das Zweite gehört dazu, Auschwitz, die Verbrennungsöfen von Auschwitz kommen auch aus Erfurt. Also UNESCO-Weltkulturerbe heißt, die ganze Breite des Erinnerns auch für uns bewusst machen. Also nicht nur auf die Stärken jüdischen Lebens zu schauen, was wichtig ist, sondern auch auf das Grausige der Mehrheitsgesellschaft, die alles Denkbare dann auch haben möglich werden lassen, auch das Undenkbare.
Herr Ramelow, Sie haben eben die wechselhafte Geschichte christlich-jüdischen Zusammenlebens hier auch an einem Ort beschrieben. Was würden Sie denn sagen, wie identitätsstiftend ist das für eine Gesellschaft auch heute?
Wir müssen es uns ja wieder neu erarbeiten. Wir haben vieles durch den Nationalsozialismus verloren. Thüringen ist ein Bundesland, in dem der Nationalsozialismus sehr früh, also schon 1924, angefangen hat, die Weichen zu stellen, die Macht zu erobern. Und deswegen hat man versucht, alle jüdischen Spuren auszutilgen. Wir haben jetzt 900 Jahre jüdisches Leben gemeinsam gefeiert. Das war die jüdische Landesgemeinde, aber auch die Kirchen haben gemeinsam etwas auf die Beine gestellt mit uns als Land. Und das war ganz spannend, weil wir haben mit 20, 30 Projekten angefangen und am Ende sind wir mit hunderten Projekten überrannt worden. Und das ist das Schöne, dass ich sage, auch diese Erinnerungskultur, sie jetzt wieder lebendig zu machen. Und zwei Beispiele. Eduard Rosenthal ist derjenige, der große Vordenker, der die Thüringer Verfassung geschrieben hat. Und Löb Simson ist der Industrielle, der im Wesentlichen geprägt hat. Das, was spätere Generationen dann mal als Simson aus Suhl kennengelernt hat, geht zurück auf einen Unternehmer, einen Unternehmensgeist von einer jüdischen Familie, die besonders für Thüringen sehr wichtig war.
Wir erleben derzeit durchaus ein Erstarken des Antisemitismus. Es ist eine Entwicklung, die vor allen Dingen, wenn man Ihre Bemühungen, die Sie gerade auch beschrieben haben, hört, überrascht hat und überrascht?
Leider nein. Also es überrascht uns vielleicht, weil wir lange Zeit geglaubt haben, dass es aus der Welt sich zurückgezogen hat. Aber es hat sich nicht zurückgezogen. Es ist nur still geworden und jetzt wird es immer lauter. Und es ist nicht nur Antisemitismus, der zugewandert ist, der ist auch dabei, weil muslimische Vertreter zu uns kommen, die mit der Geschichte von Deutschland überhaupt nichts anfangen können, die auch mit den Brüchen nichts anfangen, die auch verdreht die Dinge völlig auf den Kopf stellen. Wir haben aber auch islamische und muslimische Gemeinden, die mit der jüdischen Gemeinde zusammenstehen. Also insoweit müssen wir uns diesen Prozess wieder neu stellen. Er ist nicht mehr automatisch und er ist nicht einfach nur in den letzten 20, 30 Jahren wie selbstverständlich da, sondern er ist im Moment in Frage gestellt und wir müssen ihn neu erarbeiten und wir müssen ihn mit Leben erfüllen und wir müssen deutlich machen, was jüdisches Leben für Thüringen, für Deutschland bedeutet.
Sie haben Antisemitismus gerade mit dem eingewanderten Antisemitismus, dem migrantischen Antisemitismus in Zusammenhang gebracht. Es gibt aber ja mehr Antisemitismus. Den gibt es auf rechter Seite, auf linker Seite.
Ich wollte das dahin nicht entledigen, weil unser eigener ist immer da gewesen. Wenn mir jemand sagt, also der Thüringen-Monitor, der wird ja erhoben seit dem Brandanschlag auf die Erfurter Synagoge. Mein Vorvorgänger Bernhard Vogel hat das damals veranlasst, was eine richtige Entscheidung war. Und da war immer schon deutlich, dass Juden anders seien, dass Juden komisch seien und ähnliche Geschichten. Also, dass der Antisemitismus weg wäre, ich habe das eben versucht zu beschreiben mit, er ist nur stiller gewesen. Und jetzt traut er sich eben wieder ganz frech raus. Und es wird sehr deutlich, es ist ein Alltagsrassismus und ein Antisemitismus, Antiziganismus, der sehr breit auch in der Bevölkerung vorhanden ist.
Wo befinden wir uns hier jetzt? Was hat dieser Ort für eine Bedeutung?
Wir sind jetzt in der alten, wirklich alten Synagoge, und zwar in der, die lange Zeit leer gestanden hat, ein Lagerhaus war und damit Glück hatte. Oder man könnte jetzt etwas despektierlich sagen, die Synagoge hat Schwein gehabt in der Reichspogromnacht, obwohl Schwein und Synagoge sagt man nicht. Aber tatsächlich, die Nazis haben ja alles zerstört. Alle anderen Synagogen sind zerstört worden. Diese war einfach schlicht Lagerhaus. Und somit hat die älteste Synagoge des westeuropäischen Raums damit überlebt. Nach der Wende ein leerer Raum. Die Stadt hat ihn zum Glück übernommen, gekauft. Und dann stand es eine Zeit lang leer. Und als der Goldschatz gefunden wurde, bei den Bauarbeiten, wo wir vorhin unseren Weg gestartet haben, dort hat man dann diesen wunderbaren Goldschatz gefunden. Und das ist heute das Museum, mit dem wir diesen Goldschatz präsentieren, damit das jüdische Leben, das mittelalterliche jüdische Leben bis heute hier zeigen. Aber dazu gehört aus meiner Perspektive immer der Gedenkort Topf und Söhne. Das ist der Ort, an dem die Verbrennungsöfen für Auschwitz hergestellt worden sind. Und der ist heute auch ein Teil des Gedenkens dieser Stadt.
Wir haben über Geschichte einen Teil gesprochen, wir haben über den aufkommenden Antisemitismus gesprochen. Wir sind jetzt hier an diesem Ort. Inwiefern kann ein solcher Ort identitätsstiftend sein und dem aufkommenden Antisemitismus auch ein Stück weit entgegenstehen? Und kann man hier so eine Art Miteinander finden?
Es muss immer ein Ort des Redens sein. Ich habe hier in dem Raum, in dem wir jetzt gerade uns befinden, mal eine Diskussion gehabt, an der auch AfD-Vertreter mit teilgenommen haben, aber eben auch mit der jüdischen Gemeinde. Und als das Schwurbeln losging, waren es Vertreter der jüdischen Gemeinde, die eine klare Linie gezogen haben. Nicht indem sie den anderen aggressiv attackiert haben, indem sie einfach gesagt haben, es ist nicht wahr, was du sagst. Und den Ausgleich, den man bringen muss, das ist immer wieder ein neues Gespräch, ein neuer Gesprächsansatz. Ich habe es erlebt im Gedenkort im Landtag, dort ist die Gestapo-Zelle. Im heutigen Landtag saßen diejenigen, die Logistiker des Todes, die alle Jüdinnen und Juden in den Tod haben transportieren lassen. Dort ist die Gestapo-Zelle noch im Keller. Und dort saß ich mit jungen Arabern aus Israel 1,5 Stunden in dieser Zelle. Und die haben gefragt, weil für die ist das völlig unklar, welche Bedeutung es für uns in Deutschland hat und welche Bedeutung es für die Juden in der ganzen Welt hat, dass der Holocaust in Deutschland und aus Deutschland in die Welt gebracht worden ist. Also der Massenmord, der Völkermord aus reinen rassistischen Gründen, dass man einen anderen Teil der Bevölkerung einfach umbringt, einfach schlicht ermordet, industriell ermordet. Das ist ja der eigentliche Bruch, über den wir immer wieder reden müssen, dass das Undenkbare auf einmal denkbar war.
Also es funktioniert über das Miteinander ins Gespräch kommen, aber das sind viele kleine Schritte,
oder? Ja, es gibt keinen Automatismus. Also zu glauben, man könnte die Gedenkorte Buchenwald und Dora besuchen, die Konzentrationslager, die Vernichtungslager wie Auschwitz und glauben, dass damit alleine schon ein Impuls gesetzt wird, das wäre viel zu wenig. Wir erleben gerade an diesen Gedenkorten, dass mittlerweile auch Menschen kommen, die dort eintragen, man könnte diese Orte auch wieder öffnen. Und ich habe das hier auf dem Domplatz erlebt, wo mir ein junges Mädchen einfach zugerufen hat, als wir mit Kurdinnen und Kurden dort standen, wo sie mir zugerufen hat, naja, Buchenwald könnte man ja wieder aufmachen. Und dann merkst du den Moment, wo du selber fassungslos bist, wo du ratlos bist und sagst, wie kommt es, dass das, was für mich wichtig war, auf einmal für andere nicht wichtig ist. Und dann merke ich, wir werden es immer wieder neu zuordnen müssen. Und derjenige muss sich das erobern. Man kann es ihm nicht verordnen.
Herr Ministerpräsident, Sie sind eigentlich gebürtiger Niedersachse und damit ja als Wessi Ministerpräsident in einem ostdeutschen Bundesland. Spielt das heute noch eine Rolle?
Ja, spielt schon eine Rolle. Also es ist einfach so, ob man die Sozialisation in der DDR erlebt hat oder in Westdeutschland, ist eine unterschiedliche Sichtweise. Ich stelle das immer wieder fest, weil ich ja seit 33 Jahren hier lebe. Also die längste Zeit meines Lebens, die ich an einem Ort lebe, ist hier in dieser wunderschönen Stadt Erfurt und in diesem wirklich schönen Thüringen. Aber die Frage, ob jemand erlebt hat in der DDR, wenn er bekennender Christ ist, dass seine Lebensbiografie beeinträchtigt wird, spüre ich heute noch, wenn ich mit meiner Gemeinde in Kontakt komme. Ich bin ja selbst auch bekennender Christ, etwas, was ja in meiner westdeutschen Biografie überhaupt nie eine Rolle gespielt hat.
Sie sind inzwischen 67 Jahre alt, wenn ich Ihr Alter verraten darf, und damit ja eigentlich schon quasi im Rentenalter. Sie wollen trotzdem weitermachen. Ist das so eine Art preußische Pflicht, ein preußisches Pflichtgefühl, was Sie da in sich spüren?
Es ist einfach meine innere Überzeugung und ich habe Freude daran. Ich möchte das gerne. Es ist tatsächlich so, Sie haben recht, ich bin formal Rentner. Ich habe auch einen Rentenausweis, darüber mache ich mich immer lustig. Aber tatsächlich, ich fühle mich als jemand mit viel Kraft und in der Mitte des Lebens. Und ich finde, dass Expertenwissen eines langen Lebens einem auch hilft in schwierigen Zeiten. Und ich habe jetzt 10 Jahre ausgeprägt mit Formaten, die noch nie jemand in Deutschland versucht hat. Eine Dreierkoalition 2014 hat noch nie jemand versucht. Es gab Wetten, dass das nur 100 Tage hält und ich dann scheitere. Danach habe ich auf meine Art kennenlernen müssen, was es heißt, eine Wahl zu gewinnen und trotzdem keine Mehrheit zu haben. Auch das ist eine neue Erfahrung. Und dann in eine Minderheitsregierung zu gehen, die jetzt seit über 3 Jahren die Verantwortung in diesem Land hat, die bisher alles hinbekommen hat, was notwendig ist, aber tatsächlich keine eigene Mehrheit hat. Auch das hat es in Deutschland noch nie gegeben. Insoweit ist der Antritt zur nächsten Landtagswahl für mich eine Überzeugungsgeschichte. Mit großer innerer Überzeugung will ich ein Votum von Wählerinnen und Wählern haben, ob man einverstanden ist mit dem, was mit meiner Politik verbunden ist.
Zu den Wahlen kommen wir gleich noch ausführlicher. Ich würde gerne noch mal ein bisschen bei Ihrer eigenen Partei bleiben. Sind Sie da auch so eine Art letzter Hoffnungsträger? Wenn man die Linke im Moment gerade beobachtet, dann ist die Partei gerade dabei, sich zu spalten. Das ist doch eine ganz schwierige Situation.
Ob sie sich spaltet, weiß ich nicht, weil ein Teil ist gegangen. Und dass Sarah Wagenknecht und andere gegangen sind, nehme ich zur Kenntnis, finde ich traurig. Aber es ist ein Entscheidungsprozess, der offenkundig da nicht mehr umkehrbar war. Ich habe diese Partei als Die Linke entstehen lassen und das war meine innere Überzeugung. Als ich der PDS beigetreten bin, hatte ich eine gewisse Grundskepsis der PDS gegenüber. Und als ehemalige auch Verantwortungsträgerin der Staatsmachtpartei SED kann sich meine Partei aus der Verantwortung nicht herausstellen. Deswegen bearbeiten wir in der Staatskanzlei auch nach wie vor Dinge, die mit dem Unrecht in der DDR zu tun haben. Das ist Aufgabe der Staatskanzlei. Das sehe ich auch als meine Aufgabe, dass wir den Menschen einfach beistehen müssen, die sowas erlebt haben. Und nochmal auf die Linke. Für mich war die Linke ein neuer Aufbruch als gesamtdeutsche Partei. So bin ich der PDS damals auch beigetreten, 1999. Ich wollte damit eine Partei bilden, die also auch unterstützen, die gesamtdeutsch agiert, die nicht als reine ostdeutsche Partei mit einer etwas rückwärtsgewandten, nostalgischen Sichtweise auf gelebtes Leben einhergeht, sondern die Kraft aus den Erfahrungen der DDR, der Transformation, der Wendezeit und der Nachwendezeit nutzbar macht für gesamtdeutsche Entwicklungen. Denn wir brauchen auch in Westdeutschland Veränderungsprozesse, die leider nicht eingeleitet worden sind.
Ist denn die Abspaltung eine Chance oder ist es etwas, wo Sie sagen, das schwächt die Linke auch so im Bundestag und auch so in der Bundespolitik, dass es schwer sein wird, überhaupt noch mal wieder Gehör zu finden?
Wenn man vorher keinen gemeinsamen Nenner findet, schwächt das genauso. Also ich kann mir jetzt aussuchen, was mehr schwächt. Es ist die alte Geschichte, 3 deutsche Linke, 4 Spaltungen, 5 Abtrennungen. Es hat die Linke dann nie stark gemacht. Die Frage ist, ob man sich in einer Pluralität aushält. Das Kuriose ist, und darüber muss ich so ein bisschen lächeln im Moment, Sarah Wagenknecht kommt aus der Kommunistischen Plattform, kommt also aus einer ganz anderen Perspektive in meiner Partei. Die war eigentlich eher skeptisch und kritisch einer Regierungsbeteiligung. Sie hat Regierungsbeteiligung immer als den Beginn einer negativen Veränderung gesehen. Jetzt in ihrer neuen Bündnisbewegung, die ja sehr auf sie zugeschnitten ist, sagt sie, sie will Regierungen stabilisieren. Das finde ich erstaunlich. Das ist eine Veränderung. Oder genauso, es war immer die Ablehnung, dass wir gewerbliche Spenden annehmen. Meine Partei hat einen Grundsatzbeschluss und eine Satzungsverankerung. Wir können gewerbliche Spenden nicht annehmen. Wir können also auch von Großspendern nichts annehmen. Wir können auch von keinem, der das dann als Gewerbe bei seiner Steuer abrechnet, Spenden annehmen. Das scheint sie jetzt nicht mehr zu stören. Mich wundert das, aber ich nehme auch das zur Kenntnis und sage, ich habe keine Lust, mich jetzt auf das Bündnis Sarah Wagenknecht zu konzentrieren, sondern ich möchte über Kindergarten reden, ich möchte über Bildung reden, ich möchte über den Veränderungsprozess zwischen ambulant und stationärer Gesundheitsvorsorge reden, denn unsere Krankenhäuser im ländlichen Raum haben alle Sorgen und die Ostdeutschen hätten einen Beitrag, den wir auch Westdeutschland liefern könnten. Oder das positive Beispiel Fernwärme. Wir haben mit 40% Fernwärmewohnungen in Ostdeutschland den höchsten Anschlussgrad überhaupt. Da könnten wir mit Erdbohrungen tatsächlich andere Energiequellen erschließen. Und mit Tiefengeothermie könnten wir hier in Erfurt sofort zigtausend Wohnungen sofort an eine CO2-neutrale Energiequelle anschließen. Lasst uns mehr ostdeutsche Praxis ausprobieren, um dann Beispiele zu setzen für ganz Deutschland, damit es in Westdeutschland nicht immer nur heißt, die aus dem Osten meckern, wollen unser Geld und sind ansonsten schlechter Laune und wählen AfD. Das, glaube ich, das Thema hat sich jetzt in Hessen endgültig und in Bayern endgültig erledigt. Die AfD ist ein gesamteuropäisches Thema, sie ist ein gesamtdeutsches Thema, sie ist kein spezifisch ostdeutsches. Aber in Thüringen haben wir ein spezifisches, das heißt Björn Höcke. Und das bedeutet, dass ich mich mit einem Originalfaschisten auseinandersetzen muss.
Bleiben wir noch mal ein bisschen bei der ostdeutschen und thüringischen Praxis. Es sind multiple Krisen, die vielen Menschen begegnen und die sie in ihrem Alltag in irgendeiner Form bewältigen müssen. Wie würden Sie denn das Lebensgefühl in Thüringen zurzeit beschreiben?
Im Moment gibt es zwischen dem individuellen Wahrnehmungsebene, das sagen uns die Befunde vom Thüringen-Monitor, die individuell sagen, mir geht es ordentlich, ich komme damit klar. Gibt es eine gesellschaftliche Wahrnehmungsebene, die heißt, wir kommen mit gar nichts mehr klar. Wir werden die Krise nicht meistern. Wir werden daran scheitern. Also so ein Grundpessimismus, der im Moment um sich greift. Aber alle harten Zahlen sprechen dagegen. Also in den letzten 5 Jahren haben wir 349 neue Firmen in Thüringen angesiedelt. Das sind Betriebe mit 4,7 Milliarden Investitionen, die neu dazugekommen sind. Das sind 19.200 Arbeitsplätze, die allein in den letzten 5 Jahren entstanden sind. Und hier kommt eine besondere Kuriosität, eine Thüringer Kuriosität. Wir haben 19% der Bevölkerung verloren in den letzten Jahren, aber wir haben gleichzeitig über 25.000 neue Arbeitsplätze dazu bekommen. Also sozialversicherungspflichtige Beschäftigte zugenommen. Das heißt, die Erwerbsquote bei uns ist deutlich gestiegen. Wir liegen auch in der Erwerbsquote von erwerbstätigen Frauen deutlich über dem deutschen Durchschnitt. Und deswegen ist die Kuriosität, dass wir etwas haben, worum uns andere beneiden, aber wir häufig gar nicht spüren, dass wir es haben. Eine Kindergartenversorgung, 96% aller Kinder sind im Kindergarten. Der Kindergarten ist 10 Stunden am Tag geöffnet. Das heißt, die Erwerbstätigkeit von Familien ist bei uns garantiert über ein Netz, das man sich in Westdeutschland gar nicht vorstellen kann. Aber wir müssen auch lernen, unsere eigenen Erfolge zu spüren. Wir haben 93 Firmen, die sind Hidden Champions, Weltmarktführer. Klein- und mittelständische Betriebe, aus der DDR-Transformation entstanden. Unternehmerischer Geist, der überall spürbar ist. Und das Interessante ist, von außen sagt man, Mensch, seid ihr stark geworden. Und von innen hört man, och, ist hier alles schlecht. Und diese Differenz, darüber müssen wir auch lauter reden. Und ich sehe darin auch meine Verantwortung, deutlicher zu machen. Es gibt viele Gründe darauf, auf das Erreichte stolz zu sein und die Probleme, die multiplen Krisen, die Sie angesprochen haben, auch zu sehen, Aber zu sagen, mit der Kraft, mit der wir die 30 Jahre geschafft haben, schaffen wir es auch, mit diesen multiplen Krisen uns jetzt auseinanderzusetzen.
Sie haben es gerade angesprochen, dass man eigentlich viele Dinge erreicht hat, aber dennoch viele Menschen auch skeptisch sind. Carsten Schneider hat in seinem Bericht zur Lage Ostdeutschlands das auch noch mal ein bisschen vertieft. Er hat gesagt, dass im Osten mehr Menschen der Meinung sind, dass sie nicht gut reagiert werden. Ist das gleichbedeutend mit einer Skepsis gegenüber dem System? Oder wie würden Sie das beschreiben? Warum ist das so?
Formal betrachtet oder gefragt nach den Antworten, die die Analytiker uns geben, scheint es keine Skepsis gegenüber der Demokratie zu geben, aber gegenüber der Praxis. Und Ostdeutschland, und da will ich nochmal auf diesen ja auch gelebten Widerspruch, den wir gerade erleben, hinweisen. Ostdeutschland hat ein paar psychologische Themen, die noch nicht gefüllt sind. Also die Frage, sich entwertet zu fühlen, hat ja auch objektive Gründe. Wenn du 18% niedrigeren Lohn hast, dann hast du ja einen Grund, darüber auch mal gründlich nachzudenken, warum dir mehr Arbeitszeit zugemutet und weniger Lohn dafür gegeben wird. Warum Erbschaften in Ostdeutschland natürlich viel, viel niedriger sind, weil sie gar nicht haben erarbeitet werden können. Da hat Carsten Schneider im Übrigen einen spannenden Vorschlag gemacht, indem er sagt, das Erbe sollte zusammengefasst werden und ein Grunderbe an alle jungen Leute in ganz Deutschland ausgeschüttet werden. Das wäre zum ersten Mal ein gesamtdeutscher Verteilungsansatz, bei dem wir nicht über Ost und West reden, sondern in dem wir tatsächlich über eine gemeinsame Performance und Perspektive nach vorne reden würden. Und letztlich, und deswegen bleibe ich dabei, auf viele dieser Krisen, die Deutschland hat, hätten wir aus Ostdeutschland eine Antwort, wenn man uns hören würde wollen. Also wenn Karl Lauterbach mit uns Ministerpräsidenten Ostdeutschlands redet und wir sagen, Krankenhausreform ist wichtig, sie muss jetzt gemacht werden. Aber wir hätten einige Beispiele aus Thüringen oder aus Ostdeutschland, die wir mit einbringen. Und hinterher wird eine Bundeskommission berufen und nicht mal ein Ostdeutscher bekommt einen Platz darin. Dann ist das der Widerspruch, auf den ich hinweise, warum wir auch gefühlt immer wieder das Problem haben, dass man uns so ein wenig abtut, ein wenig emotional abhängt. Und ich würde mir wünschen, dass Ostdeutsche da mehr aufbegehren, auch mehr laut werden, mehr deutlich werden und sagen, nicht...
Also Sie appellieren an ein größeres Selbstbewusstsein?
Ja, na klar. Also wenn man 93 Hidden Champions hat, die 93 Hidden Champions aber nicht darüber reden wollen, dann ist das ein Problem. Weil
aber
Ihre Erfahrung...
Warum liegt das, dass man darüber nicht reden will?
Das kann ich Ihnen erklären, weil ich immer wieder mit jungen Leuten oder auch mit solchen Unternehmern im Gespräch bin. Deren Erfahrung ist, sobald sie sagen, dass sie aus dem Osten kommen, empfinden sie es so, als wenn herablassend auf sie geguckt wird. Ob das ein junger Studierender war, mit dem ich die Diskussion hatte, der hat mich in einem Deutschlandfunk-Interview gehört. Da gab es heftige Reaktionen, dass ich so deutlich gesagt habe, ich bin es leid, wie über Ostdeutschland geredet wird. Und dann rief er mich an und sagt, ich studiere gerade in Gießen, bin aus Gera und genau das, was Sie beschrieben haben, ist mir passiert. Solange ich niemandem erzählt habe, woher ich bin, hatte ich das Gefühl, dass alles schön ist, dass ich wohlgelitten unter den Kollegen war. Und sobald das Thema, ich bin aus Ostdeutschland, kam, war das wirklich so früher? Habt ihr wirklich gehungert? Und wie war das? Und so. Und er sagt, damit hat mein Lebensgefühl überhaupt nichts zu tun, was auf einmal für Fragen da waren. Und diese Geschichte, dass über den Osten geredet wird, statt zu sehen, wie sich der Osten entwickelt hat, und auch da immer wieder meine Erfahrung, als wir den Tag der Deutschen Einheit hier in Erfurt hatten und die Bundesgartenschau hier in Erfurt hatten, waren Hunderttausende aus Westdeutschland hier und haben gesagt, diese Stadt ist wunderschön, wir kommen gerne wieder. Dieser Widerspruch, einerseits zu sagen, die Stadt ist wunderschön, und dann aber im selben Moment das Gefühl zu verbreiten, irgendwie die Menschen, die hier leben, sind nicht so wie wir, die sind irgendwie anders, dann merke ich, da sind Divergenzen.
Wir sind jetzt über 30 Jahre nach der Wende, 33 Jahre schon nach der Wende. Sie haben es gerade angesprochen, Tag der Deutschen Einheit und so weiter. Wie lange wird es denn noch dauern, bis wir dieses, soll man sagen, überwunden haben?
Diese Frage hätte ich Ihnen vor 20 Jahren anders beantwortet, wie ich sie heute beantworte.
Wie hätten Sie denn vor 20 Jahren
geantwortet? Vor 20 Jahren hätte ich gesagt, in 20 Jahren ist das erledigt.
Aber es ist nicht erledigt.
Nein, es ist nicht erledigt.
Wird es weitere 20 Jahre
dauern? Die Sprache tradiert sich. Ich kann heute noch sagen, wie junge Leute, die keinen Tag in der DDR gelebt haben, trotzdem von der Fahrerlaubnis reden und nicht vom Führerschein. Und derjenige, der in Westdeutschland sozialisiert ist, wird immer vom Führerschein reden. Die Frage Inspektion oder das Auto wird zur Inspektion gebracht oder zur Durchsicht. Das sind einfach nur so Beispiele. Jugendweihe Ost kann sich der Konfirmand oder die Familie eines Konfirmanden oder eines Firmlings
im Westen gar nicht vorstellen. Aber es sind gelebte Realitäten und ich bewerte sie überhaupt nicht. Ich
sag, und sind diese Realitäten denn anders als zum Beispiel zwischen einem Niedersachsen und einem Bayern, wo es ja auch nun viele kulturelle Unterschiede gibt?
Tatsächlich, wenn ich auf meine Großeltern höre, war der Unterschied evangelisch-katholisch. Mhm. Den habe ich schon nicht mehr kennengelernt. Also ich habe immer erlebt, wenn meine Großmutter über katholische Nachbarn geredet hatte, das hörte sich irgendwie nicht lustig an. Da gab es eine Grundablehnung. Und deswegen sage ich, diese Unterschiede sind uns wohl vertraut, aber viel länger her. Ich mache es an einem anderen Punkt fest. Meine Frau ist Norditalienerin aus Parma. Wenn ihre Freunde über Italien reden, dann hört deren Italien bei Rom auf. Mit Andrea Nahles bin ich in den USA unterwegs gewesen. Ist lange her, waren wir auf Einladung des State Departments dort unterwegs. Als wir in den Südstaaten waren, hatte ich das Gefühl, als wenn der amerikanische Bürgerkrieg gerade noch am Laufen wäre. Also die Frage, wie lange begleiten uns solche Teilungserfahrungen, würde ich heute anders beantworten. Und ich würde sie positiv beantworten. Ich würde sagen, wenn wir den Unterschied als Kraftreserve endlich nutzen würden, dass eine Schwester Agnes, also eine Gemeindeschwester, eine Krankenschwester, die in der DDR normal war, also eine Normalität, eine Alltagsnormalität, wenn das die Antwort im ländlichen Raum in Ostfriesland wäre oder im Teufelsmoor, wo ich geboren bin, oder im Pfälzerwald, dann wäre es eine Bereicherung für ganz Deutschland. Und wenn ein Kindergarten 10 Stunden Servicezeit hat, wenn fast alle Kinder im Kindergarten sind, wenn längeres gemeinsames Lernen ein gemeinsamer Prozess ist, dass sozusagen der Veränderungsprozess in der Schule erst nach der Klasse 8 einsetzt, dann die Professionalisierung weiter fortsetzt. Oder was wir jetzt wieder in Thüringen eingeführt haben, Handwerkergymnasien, also Berufsausbildung mit Abitur. Das hat es in der DDR überall gegeben. Wir haben jetzt 3 solcher Schulen wieder etabliert, mit den Handwerkskammern zusammen. Das sind Hinweise, wo ich sage, da könnte man aus dem Osten auch Positives lernen, was gesamtdeutsch helfen würde.
Was im Osten und vor allem im nächsten Jahr auf Sie zukommt, sind die Wahlen in Thüringen. Sie haben vorhin schon mal angesprochen, wie schwierig es ist, in einer Dreierkonstellation auch zu regieren. Oder dass Sie einer der Ersten waren, die so eine Dreierkonstellation hatten. Sie haben seit 2020 eine Minderheitsregierung. Das ist auch ziemlich einmalig, dass man eine Minderheitsregierung über eine so lange Zeit aufrechterhalten kann. Ja, in Nordrhein-Westfalen gab es das auch schon mal, aber
es scheitert immer am Ende einer Legislatur und es endete dann in einem Crash in Neuwahlen. Wir sind bewusst in eine Minderheitsregierung gegangen, weil wir keine andere Konstellation hinbekommen haben, weil eben auch die Ost-West-Wahrnehmungen der Parteien, in dem Fall zum Beispiel der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU, der in Richtung der Linken nach wie vor ja postuliert wird, immer noch jeder anderen Lösung im Weg gestanden hat.
Aber beschreiben Sie doch mal so ein bisschen Ihren politischen Alltag mit einer solchen Konstellation.
Es ist einfach mehr Kommunikation, aber am Ende auch Kommunikation mit FDP und CDU. Auch mit Herrn Kemmerich habe ich vom ersten Tag an, als ich wieder Ministerpräsident geworden bin, wenige Tage später, haben wir wieder zusammen in meinem Büro gesessen. Das war kurz vorher sein Büro. Also alles das ist kein trennendes Thema, dass wir eine seltsame Zwischenwahl hatten mit einem Scheinkandidaten, einem Strohmann der AfD, auf den leider dann die anderen hereingefallen sind und die AfD ja dann gesagt hat, man hat Herrn Kemmerich eine Falle gebaut. Also eine Ministerpräsidentenwahl, die eine große Fraktion als Falle bezeichnet oder man habe Herrn Kemmerich auf eine Leimrute gelockt. Trotzdem ist es für mich so, dass ich mit Herrn Kemmerich genauso wie mit Herrn Professor Vogt das Gespräch suche und wir miteinander ausloten, ob es Themen gibt, die wir gemeinsam umsetzen können.
Wie sieht denn Wahlkampf in so einer Konstellation aus? Wird es ein personalisierter Wahlkampf? Erwarten Sie, dass das ein personalisierter Wahlkampf zwischen Bodo Ramelow und Herrn Höcke wird? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Aus meiner Perspektive wird es erstmal ein Wahlkampf sein, bei dem ich für meine Person reklamiere, ich will vor die Wählerinnen und Wähler treten und will von den Wählerinnen und Wählern ein Votum haben. Ich grenze mich nicht ab, indem ich auf mich verweise und sage, das ist die Unterscheidung zu dem Bösen. Das wird niemandem helfen. Deswegen will ich von Wählerinnen und Wählern einfach wissen, ob das, was ich an Leistung für dieses Land erbracht habe, ob das gutiert wird, ob das positiv gesehen wird.
Wenn man sich die jetzigen Umfragen zum jetzigen Zeitpunkt anschaut, das kann natürlich in einem halben Jahr auch wieder anders aussehen, gibt es ja durchaus Sorge bei der FDP, bei der SPD und auch bei den Grünen, ob sie überhaupt wieder in den Landtag reinkommen.
Bei der SPD nicht, sondern bei Grünen und FDP. Das besorgt mich allerdings auch, weil wenn man unter dem Aspekt sieht, dass dann noch mehrere andere Kleingruppen versuchen, in den Landtag zu kommen, halte ich das demokratieprinzipiell für ein großes Problem, wenn bis zu 20% der abgegebenen Stimmen nicht mehr im Parlament sein werden. Das werden Konstellationen dann sein, die uns vor völlig neue Denksportaufgaben stellen. Denn ganz klar, Herr Möller von der AfD hat vor einem Dreivierteljahr auf dem Parteitag in Pfiffelbach den Satz geprägt, wir AfD wollen gar keine Mehrheit. Wir kämpfen für ein Drittel der Sitze im Parlament, damit wir die Systemparteien, die Altparteien oder wie immer sie von der AfD bezeichnet werden, also sie meinen alle anderen demokratischen Parteien, die wollen wir vor uns her jagen. Und diese Form, diese Geste und diese Aussage, das Parlament damit zu entwerten, indem man die anderen Parlamentarier nur als Verfügungsmasse betrachtet, um sie vor sich herzujagen, taktisch vor sich herzujagen. Das haben wir schon erlebt, als der Richterwahlausschuss und der Staatsanwaltswahlausschuss von der AfD einfach nicht besetzt worden ist. Da konnten wir über 2 Jahre hinweg weder Richter noch Staatsanwälte berufen. Das hätte uns im Rechtsstaat in eine existenzielle Krise gebracht durch das Verhalten der AfD, weil sie einfach keinen Namen vorgeschlagen haben. Und im Gesetz stand, jede Fraktion im Landtag muss in diesem Ausschuss vertreten sein. Unabhängig davon, ob der dann kommt oder nicht, spielt gar keine Rolle. Alleine das Verweigern der formalen Zustimmung, der formalen Aufgabe hat dazu geführt, dass wir in schweres Wasser gekommen sind. Mhm. Und das ist das, was ich befürchte, wenn die AfD es schafft, die Sperrminorität so zu kriegen, dass kein Verfassungsrichter mehr benannt werden kann. Denn das haben wir auch in der Zeit der Minderheitsregierung geschafft. Unsere jetzigen Verfassungsrichter haben das höchste Zustimmungsquorum, das jemals Verfassungsrichter erhalten haben, also weit über den jeweiligen parteipolitischen Tellerrand hinweg.
Nun könnte es ja nach den Wahlen eine Konstellation geben, in dem AfD, Linke, CDU mit fast gleicher Stimmenzahl oder zumindest einem ähnlichen Prozentsatz in den Landtag einziehen. Ein bisschen SPD noch, sagten Sie dazu. Ist Thüringen dann an einem Punkt, wo man eigentlich gar nicht mehr regieren kann, wo es unregierbar wird?
Davon gehe ich nicht aus, weil wir haben ja die Unregierbarkeit erlebt in den Tagen, in denen Herr Kemmerich die Verantwortung hatte. Er hat ja Ja gesagt, als er das Wahlvotum hatte. Er war gewählt worden. Er hatte eindeutig eine Mehrheit, eine Stimme Mehrheit vor meinem Stimmergebnis. Also insoweit wäre es an ihm gewesen, Ministerinnen und Minister zu berufen. Das hat er einfach nicht gemacht. Und damit waren wir auch im Bundesrat nicht mehr vorhanden. Im Bundesrat muss immer ein Minister an der Sitzung teilnehmen, damit die jeweilige Landesregierung auch abstimmen kann. Wenn er sich eingetragen hat, die ersten Abstimmungen vorne mitgemacht hat, dann können die Beamten übernehmen. Aber da Herr Kemmerich gar niemanden benannt hat, hat das dazu geführt, dass wir auf einmal regierungslos waren. Und dann ist er zurückgetreten. Und nach dem Rücktritt eines Ministerpräsidenten können gar keine Minister mehr berufen werden. Dann wären wir in einer Situation gewesen, in der hätte die Bundesregierung eingreifen müssen nach dem Grundgesetz. Und in der Situation gab es einen von mir verantwortlichen Vorschlag. Ich habe meine Vorgängerin vorgeschlagen, Frau Lieberknecht, um mit der Übergangsregierung Lieberknecht in Neuwahlen zu kommen. Weil Herr Kemmerich hat durch seinen Rücktritt kopflos dieses Land regierungsunfähig gemacht. Das ist Regierungsunfähigkeit. Und die haben wir konkret erlebt. Und die ist durch die demokratische Mehrheit am Ende auch mit meiner Wahl, mit 42 Stimmen, also nicht mit der Mehrheit des Parlaments, sondern mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, bin ich dann in die Funktion einer Minderheitsregierung geraten.
Sie haben Lieberknecht vorgeschlagen von der CDU. Wenn es eine von mir beschriebene Konstellation tatsächlich geben sollte, können Sie sich eine Koalition mit der CDU konkret vorstellen?
Ich kann mir jede Handlungsfähigkeit vorstellen, weil ich mir nicht vorstellen will, was in einem Bundesland passiert, wenn es keine Regierung mehr gäbe. Deswegen ist diese Frage parteipolitisch Eine, bei der ich keine Lust habe, darauf im Moment zu antworten, im Sinne von, ja, na klar, machen wir das, weil das nutzt genau die AfD und sagt, da guckt's euch an, die Altparteien, sie haben sich schon längst abgesprochen. Deswegen, wie regiere ich denn als Minderheitsregierung? Ich regiere, indem ich eine Mehrheit im Parlament bekomme, wenn es drauf ankommt. Und das war immer schon so, und zwar vor der Dreierkoalition, als Frau Lieberknecht regiert hat, als Herr Althaus regiert hat, als Herr Vogel regiert hat. Als wir das Massaker im Gutenberg-Gymnasium hatten, hat Bernhard Vogel regiert. Da war ich Oppositionsführer und da habe ich alles mitgetragen, was damals notwendig war. Als wir die Rekommunalisierung der TEAG gemacht haben, des größten Stromversorgers, war ich Opposition, habe alles mit unterstützt, dass die Weichen so gestellt werden konnten. Als wir den Anteil an der Jenoptik gekauft haben, das Land Thüringen, damit diese Jenoptik-Aktiengesellschaft nicht aus der Börse ausgelistet wird, ist das mit uns als Opposition beredet worden. Das halte ich bis heute durch. Und die Maßgaben, die damals beschlossen worden sind, sind für mich immer noch heute Grundlage meines Handelns. Das heißt, ich warte nicht darauf, ob ich parteipolitisch einen kleinen Tick Vorteil habe, um dann aus diesem Tick Vorteil etwas herauszupressen. Das wäre sowieso mein Lebensstil, wäre es nicht. Und mein politisches Verständnis ist es auch nicht. Deswegen, ich wünsche mir, dass die Grünen und die FDP wieder in den Landtag kommen. Und ich wünsche mir auch eine Stärke der CDU, bei der sie dem konservativen Teil dieser Gesellschaft auch wieder Respekt zollt und das auch wieder abbildet im Parlament. Aber ich kämpfe natürlich auch für eine kraftvolle Linke, das ist doch ganz klar. Nur, ich will noch mal sagen, 2019 hat meine Partei die Landtagswahl gewonnen. Wir haben keinen Vorteil daraus ziehen können, weil wir keine Mehrheit hatten. Wir waren Wahlsieger an dem Wahlabend und ich wusste, es wird trotzdem bitter. Mit 31% aus dem Stand heraus als Linker, das hat in Deutschland doch noch nie jemand geschafft. Und dass wir im Moment bei Umfragen bei 20 liegen, die CDU bei 22, ist immer noch nicht der Wert, den wir eigentlich bräuchten, um nicht mehr weiter auf Herrn Höcke zu starren. Das Einzige, was mich wieder motiviert, meine persönlichen Umfragewerte liegen nach wie vor bei deutlich über 50 und der Wert von Herrn Höcke liegt deutlich unter 20. Das heißt, man muss auch den Wählerinnen und Wählern erklären, wenn die 34%, die im Moment AfD wählen würden, Herrn Höcke nicht wollen, dann müssen sie sich auch entscheiden, ob sie tatsächlich dann ihr Kreuz dort machen.
Der Landesvater-Bonus. Den haben Sie da sicherlich mit über 50%, wie Sie es beschrieben haben. Schauen wir noch mal ein bisschen in die thüringische Wirtschaft. Wie geht es dem Land wirtschaftlich? Wie wahrscheinlich alle in ganz Deutschland gibt es einen großen Fachkräftemangel. Wie begegnen Sie dem?
Unser Fachkräftemangel ist nochmal sehr spezifisch. Darauf muss ich immer wieder hinweisen. Wir haben 500.000 junge Leute nach der Wende verloren. Eine halbe Million. Thüringen hat 2,16 Millionen Einwohner aktuell. Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal einen Einwohnerzuwachs seit 1990. Das kommt durch Geflüchtete. Und damit wird deutlich, welche Probleme wir haben. Die Geflüchteten unterzubringen, ist mit großen Problemen, großen Anstrengungen verbunden. Menschen, die wir in Lohn und Brot haben wollen, sind nicht schnell genug da. Bei der ukrainischen Vermittlung bin ich unzufrieden. Mir sind von den Menschen, die aus der Ukraine kommen, zu wenige derzeit in sozialversicherungspflichtigen Tätigkeiten. Das muss alles besser werden. Aber tatsächlich will ich es noch mal sagen. Wir haben in den letzten 5 Jahren 25.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitskräfte dazu bekommen. Bei gleichzeitig 19% Einwohnerverlust. Damit merken Sie, dass die Anzahl der Erwerbstätigen bei uns sogar immer noch im Steigen ist. Und um diesen Teil durchzuhalten, müssen wir uns mit der großen Auseinandersetzung vertraut machen. Bis 2040 werden von der Alterspyramide 23,9% in Rente gehen. Das heißt, jeder vierte Arbeitnehmer von denen, die ich gerade erwähnt habe, jeder vierte von den rund 800.000 sozialversicherungspflichtigen Tätigen werden in Rente gehen und werden ersetzt werden müssen. Das heißt, wir brauchen Rationalisierung.
Wie kann man es
begegnen? Wir brauchen Rationalisierung, wir brauchen Modernisierung. Deswegen bin ich froh, dass wir mit den Neubauprojekten, die jetzt alle an den Start gekommen sind, hypermoderne Anlagen haben. Wir haben, ich kann das jetzt mit Stolz sagen, wir haben die modernste Keksfabrik Europas. 340 Millionen Investment, die dort investiert worden sind. Wir haben den größten Pizzaofen in Europa. Jeden Tag 1,2 Millionen Pizzen, die dort vom Band laufen. Wir haben die weltgrößte Glasflaschenfabrik, die modernste, die es überhaupt auf der Welt gibt. Hunderte von Millionen Glasflaschen werden da gerade hergestellt. Alle diese Betriebe sind alles Thüringer Betriebe, aber auf keinem der Produkte steht Made in Thüringen. Das heißt, kaum einer kriegt mit, dass er Thüringer Produktion bekommt. Und in diesen Betrieben fehlen Produktionshelfer. Das ist einer der Gründe, warum wir jetzt alles tun. Die IHK in Erfurt hat mit ihrem Welcome Center zum Beispiel in der Mongolei jetzt junge Leute angeworben. Da sind 6 Schulen, die Deutsch unterrichten. Mit denen haben wir jetzt direkte Verträge. Die ersten 15 sind da. Ich bin jetzt gerade zurück mit einer großen Wirtschaftsdelegation aus Vietnam. Dort haben wir die nächsten 80 jungen Auszubildenden, die wir diese Woche nach Thüringen bekommen. 776 Auszubildende aus Vietnam sind aktuell da. 80 kommen jetzt dazu. Auf 1000 im Jahr wollen wir hoch. Das heißt, wir wollen systematisch anwerben in die Betriebe hinein und gezielt über die Betriebe Integration betreiben.
Wie schwierig oder für wie schwierig halten Sie das denn, diese Integration? Also wenn Sie eigentlich die Hoffnung ja aufgegeben haben, dass Sie Fachkräfte tatsächlich hier in Thüringen auch finden, sondern in die Mongolei gehen müssen, nach Vietnam gehen müssen. Das birgt aber natürlich die große Schwierigkeit, diese Menschen, die hierher kommen, tatsächlich zu integrieren. Wie offen ist Thüringen denn für die Integration von Menschen aus der Mongolei?
Nehmen wir das Gefühlte, das sich montags hier auf den Straßen abspielt, ist das eher rassistisch geprägt. Da wird von dem großen Reset, Great Reset, da wird von der großen Umvolkung geredet. Da wird jeder Flüchtling, der hier ist und jeder Fremde, der hierher kommt, sofort als Feind der deutschen Gesellschaft deklariert. Da kommt dann Herr Höcke und sagt, ja, wir müssen dann mehr Familienförderung machen. Heißt also dann eher wieder das Mutterkreuz ausgeben und zu glauben, dass man damit die Probleme in den Griff kriegt. Damit kriegt man sie nicht in den Griff. Weil das Problem ist, die 500.000 jungen Leute, die nach der Wende gegangen sind, haben ihre Kinder in Frankfurt, Main, in München, in Stuttgart oder in Köln, Düsseldorf, Hamburg oder Bremen zur Welt gebracht. Das heißt, die sind dort Teil der Gesellschaft und die werden nicht zurückkehren. Also wir machen ja Anwerbung, auch Rückwerbung. Wir haben eine eigene Agentur, die nur damit beschäftigt ist, ehemalige Ostdeutsche anzusprechen, auch aufzuspüren. Aber der Erfolg ist mäßig. Das, was wir brauchen, ist tatsächlich gezielte Zuwanderung in Arbeit. Und deswegen ist mir auch die Diskussion über Geflüchtete im Moment zu kurz gegriffen. Wenn wir Geflüchtete daran hindern, arbeiten zu dürfen, dann öffnen wir damit den Neidfaktor und diese Tür. Die kriegen alles, wir kriegen nichts. Wenn ich aber sehe, dass ich zum Beispiel 1000 Jesiden hier habe, die ich gar nicht mehr abschieben möchte, wo ich auch falsch finde, dass wir jesidische Menschen, die hier leben, wieder in die Situation bringen, dass sie nach Syrien zurück sollen, wo sie dann wieder Opfer von IS und den ganzen Islamisten werden. Jesiden sind keine Moslems. Sie sind die Opfer von Islamisten und zwar schlimmste Opfer. Und wenn diese Menschen hier ganz fleißig arbeiten gehen, dann sehe ich, das ist eine Bereicherung. Und deswegen fragen wir gezielt, wohin willst du? Nicht, woher kommst du? Und wenn ich das klar beantworten kann, wohin willst du? Willst du deine Ausbildung machen? Willst du deinen Beruf lernen? Willst du dich fit machen für deine Zukunft? Dann lass dich auf uns ein. Und der Betrieb, der sich darum kümmert, der wird der Gewinner sein.
Schauen wir noch von Thüringen ein wenig Richtung Bundespolitik, wenn wir jetzt gerade sehen, was in Sachen Haushalt dort passiert. Wie groß sind Ihre Sorgen, dass diese Haushaltssperre auch Thüringen betrifft und inwiefern betrifft es Sie und was bedeutet das für Thüringen?
Diese Diskussion hatten wir aktuell im Kabinett. Ich darf darauf verweisen, wenn Sie sich den Luxus erlauben, meine letzte Rede im Deutschen Bundestag sich anzuhören, 2009. Da habe ich das alles vorhergesagt, was heute passiert ist. Also so viel visionäre Kraft wollte ich nicht haben. Aber ich habe genau das vorhergesagt. Ich habe gesagt, wer die Schuldenbremse jetzt beschließt, in dieser Form, legt sich die Fesseln an, die am Ende zu einem großen Schaden für unsere Volkswirtschaft werden. Wer in diese Krise jetzt hineingeht und zum Beispiel die 60 Milliarden, die Karlsruhe jetzt gestoppt hat, Karlsruhe hat ja nicht die 60 Milliarden gestoppt. Karlsruhe hat das Instrument, das gewählt wurde, gestoppt. Und das ist auch richtig so, dass man das Instrument folgt dem grundgesetzlichen Schuldenbremse. Ich halte die Schuldenbremse für falsch. Aber ich kann Karlsruhe nicht kritisieren für einen politischen Fehler. Deswegen, es lohnt sich, meine Rede von 2009 anzugucken. Da habe ich genau das formuliert und habe gesagt, Sie richten einen Schaden an, den Scherbenhaufen werden wir Jahre später erst abräumen können. Und ich Jetzt stehen wir erstmal vor dem Scherbenhaufen. Von den 60 Aber der, Milliarden.
Der Scherbenhaufen ist ja noch stärker geworden. Dadurch, Karlsruhe hat ja im Prinzip die Schuldenbremse sogar gestärkt.
Ja, ja, na klar.
Und es braucht eine Zweidrittelmehrheit, um sie letztendlich
das
abzuschaffen.
Das war meine Rede. Ich habe gesagt, haltet eure Hände unten. Ihr macht jetzt das Geschäft. Die CDU freut sich. Damals war es die CDU, CSU, die die Trennung der Bildung, der Bildungsfinanzierung durchgesetzt hat und später die schwarze Null. Ich werde es nie vergessen, weil ich habe diese Sitzung der Föderalismuskommission, die letzte, auch noch lebhaft in Erinnerung und habe gesagt, das ist ein schwerer Weg in die falsche Richtung. Und an dem Beispiel 60 Milliarden, alleine 50 Milliarden von den 60 Milliarden gehen auf ostdeutsche Investitionen. Das heißt, diese Entscheidung, die dort gerade getroffen worden ist, in der Wirkung, richtet sich komplett gegen Ostdeutschland. Und zwar gegen die fundamentale Modernisierung, die wir erreichen wollten mit Intel, mit den Ansiedlungen der Chipfabriken, die wir dringend brauchen. Wir haben erlebt, wenn Automobilbau keine Chips kriegt, wenn die Nachlieferungen nicht da sind, dann ist ganz schnell industrielle Produktion, die zu brach liegt. Wenn das die Zukunftsgestaltung ist, gleichzeitig die Frage der regenerativen Energien, gleichzeitig die Frage Netzausbau, dezentral, regional, regenerativ. Das wären alles die Dinge, die wir jetzt machen müssten und nicht uns gegenseitig kaputt sparen. Deswegen auch das Wachstumschancengesetz, das jetzt gerade vor uns steht, ist wieder komplett in die Taschen der Länder und der Kommunen gegriffen. Auch wieder ein Trigger, der Ostdeutschland schwächt. Das halte ich im Moment für eine ungute Entwicklung. Mir wäre es lieb, der Bund würde jetzt mal ein Moratorium machen, würde mal einen Moment innehalten und wir würden uns dann gemeinsam konzentrieren darauf, wie wir insgesamt in Deutschland den Karren aus dem Dreck holen, damit er nicht im Dreck versinkt.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Der Ministerpräsident Bodo Ramelow, herzlichen Dank. Und ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Das war unser Gespräch mit dem Ministerpräsidenten des Freistaates Thüringen hier aus Erfurt. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag bei Phoenix.